Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Erlediger, Erlediger, weniger Traktanten, aber immer wieder und immer weiter auf der Straße gegen Asylanten. Die Schuld am eigenen Schicksal Muslimen zu schieben. Frank denkt von ihnen, die sind nur hier, um Smartphones und Luxuslimousinen zu kriegen. Für die Ausländer ist seine Nationalhymne doch nur ein Werbejingle. Die wollen Frank die Frauen klauen. Doch er trickst sie aus und ist derbe Single. Die letzte schrieb im Abschiedsbrief, er sei ein Zentnerhack auf Beinen. Fast zum Weinen, ihn so abzuschreiben, doch keine Träne könnte das vermeiden. Denn Karma ist ein Bumerang und er ein dummer Mann mit braunem Umhang an Brandbeschleunigern wie in den 90ern und Glut im Bauch zum Untergang. Er wirft den Funken dann in eine geplante Unterkunft für 100 Mann. Frank lebt im Vorgestern und hat nichts für morgen über. Er fordert Führer, aber ist nicht rechts, nur ein besorgter Bürger. Na logisch, Frank. Dies ist im Übrigen keine der üblichen Geschichten aus dem eigentlich typischen. Es ist Deutsch in Kaltland, denkt der kleine Bassam, die Heimaterde ist Syrien. Er ist 8 und trägt als Handschuhe Socken mit Löcher für die Daumen. Ist trotz Nachtruhe wach, denn hat öfter diesen Traum. Steht vorm Container, starrt der Dunkelheit von innen an die Schädeldecke. Besser denkt Bassam, als wenn ich drinnen jeden wecke. So schlich er sich still aus dem beengten Raum, ein Stück weiter zur Laterne, die mit gesenktem Haupt einen kleinen Lichtkegel wirft, der Dunkelheit den Schrecken raubt. Bassam atmet an der Ecke aus, seinem Mund steigt eine Wolkendecke auf. Ganz leicht. Doch abrupt wie ein fallender Zweig stehen Riesen darin und sie kommen zu zweit. Es sind Frank und sein dicker Kumpel Mike. Für einen Moment stehen sie still wie die Zeit. Bassam ist je erschrocken. Er rührt nicht einen Knochen. Von weit oben fällt ein Tropfen und die Dunkelheit steht offen. Denn wo schwere Herzen klopfen, da gibt es nicht viel zu hoffen. Doch dann ändert sich was. Von ganz, ganz tief innen. Mike hebt den Schlagstock, um Bassam zu vertrimmen. Bassam steht im Schnee, weint eine kleinere Pfütze. Frank starrt auf Bassams chinesische Spider-Man-Mütze. Fragt sich plötzlich, wozu bin ich eigentlich nütze, wenn ich nicht jetzt und hier diesen Kleinen beschütze, die Gedanken verschwimmen, zwischen unten und oben, als würde die Welt aus den Angeln gehoben. Frank hebt die Faust, ein Schlag, da liegt Mike schon am Boden. Bassam, der die Fassung schnell wiedergewinnt, sagt Chukram, bevor er zu rennen beginnt. Frank starrt auf Mike und verweilt mit gesenktem Haupt. Ein kleiner Lichtkegel, der Dunkelheit den Schrecken raubt. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist einer der Texte aus dem Buch Hinfallen ist wie Anlehnen nur später. Das sind ganz verschiedene Texte daran. Ich möchte noch, weil ich noch 3 Minuten ungefähr habe, einen anderen Text vorstellen. Es handelt sich um meinen größten, meinen ergreifendsten, ja, meinen einzigen Hit. Der ist ein bisschen albern. Ich find's auch lustig, aber wir sind die einzigen. Der Text trägt den Titel Zeit für Lyrik. Bäume sind Büsche auf Balken. Danke, mir ist das selber aufgefallen. Ich bin durch den Wald gelaufen. Ich dachte, wie geil seid ihr denn drauf? Wenn ihr jetzt sagt, so, das ist dann aber eine prägnante forstwissenschaftliche Behauptung, die der junge Mann da auf der Bühne gerade gesagt hat, und ihr wollt das privat auch mal vortragen, könnt ihr diesen Satz gerne mitnehmen und es zu Hause auch machen. Der Satz lässt sich noch beeindruckender gestalten, indem man ihn beatboxt. Das ist einer der wenigen Sätze im Deutschen, mit denen das funktioniert. Wenn man den Satz beatboxt, klingt er so. Bäume sind Büsche auf Balken, Bäume sind Büsche auf Balken, Bäume sind Büsche auf Balken, Bäume sind Büsche auf Balken. Bra! Ist egal. Vielen Dank. Text geht aber noch weiter. Schrauben sind Nägel mit Falten. Zugfahren ist Fließen auf Gleisen. Flüsse sind Meere auf Reisen. Träume sind Schlaf mit Ideen. Igelkakteen, die gehen. Fenster sind gläserne Mauern. Berge sind Wellen, die dauern. Pogen ist Tanzen mit Prügeln. Kamele sind Pferde mit Hügeln. Regen sind Wolken, die welken und Regeln, Vorschläge, die gelten. Netze sind Tücher mit Löchern, Faue sind Vögel mit Fächern, Biere sind Räusche in Bechern, Schnecken sind Schlangen mit Dächern. Das ist ein bisschen albern, das ist schon Quatsch. Ja, ja. Säulen sind Bäume aus Steinen. Tische sind Böden auf Beinen. Schuhe sind Mützen für Füße. Kekse, kleine Brote mit Süße. Beine sind Arme zum Laufen. Wow. Meine Lieblingszeile, Mauern sind sehr gerade Haufen. Sekunden sind Stunden, die rennen. Eier sind werdende Hennen. Koma ist Amok im Spiegel. Kakteen sind fußkranke Igel. Schränke sind Häuser für Sachen. Und Weinen ist trauriges Lachen. 4 habe ich noch. Wolken sind Pfützen, die fliegen. Zs sind Ns, wenn sie liegen. Nimm das, Norro. Norro ist der kleine dumme Bruder von Zorro. Das, seine Spezialfähigkeit ist immer hinfallen, wenn ein Verbrechen geschieht. Ist egal. Sehr erfolglos. Und, sad. Ich 2 habe ich noch. Weizen sind Gräser mit Ehre. Es funktioniert in landwirtschaftlichen Regionen besser als hier. Und Schwimmen ist Fliegen für Schwere. Dankeschön. Vielen Dank. Das war's von mir. Das waren Auszüge aus Hinfallen, das wir anlehnen nur später und die Sonnenseite des Schneemanns. Beide Bücher könnt ihr jetzt auf der Rückseite dieser roten Wand erwerben. Ich signiere auch jetzt hier vorne gleich. Wir sehen uns. Dankeschön. Bis gleich.
So, es geht direkt weiter hier mit Woland und Quist und Julius Fischer. Den kennt ihr vielleicht vom Schkeuditzer Kreuz, von Comedy mit Carsten oder The Far Cornishan Orchestra. Vielleicht auch vom letzten Buch, was bei uns erschienen ist, Die schönsten Wanderwege der Wanderhure. Jetzt präsentiert er sein neues Buch, Ich hasse Menschen. Dazu muss man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ihr könnt es gleich bei uns direkt am Stand hier an der Ecke erwerben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Julius Fischer.
Danke für die liebe Anmoderation. Hallo, herzlich willkommen zu meiner Buchpräsentation. Ich hasse Messen mit Menschen. Es ist, ja, was soll ich sagen, meine Idee dahinter war, Hass wieder so ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen, Hass so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszuholen. Ich finde, dass nicht nur Idioten das Recht haben sollten zu hassen, sondern alle. Und deswegen habe ich das gemacht und weil ich mich sonst nicht so häufig äußere, sondern lieber ein bisschen länger drüber nachdenke und dann schreibe, ist dieses Buch dabei rausgekommen. Es handelt eigentlich vorwiegend von einer Zugfahrt und ich fange einfach am Anfang an, das ist ja sinnvoll. Der Mann mir gegenüber ist eine Möhre. Unfassbar laut, unfassbar langsam. Ich kann mich kaum auf was anderes konzentrieren. Nicht aufs Schreiben, auf die Landschaft, nicht auf nichts. Und dafür fährt man doch Zug, denke ich, in den Sitz gedrückt. Dafür macht man das doch, dass man mal wieder rauskommt, zu sich kommt, auch wohin kommt mit diesem Zug. Ich war so glücklich vorhin, als ich im Zuge, haha, im Zuge, ich hasse mich, eines Umstieges vieler Mitreisender vom Großraumwagen in ein leeres Sechserabteil umziehen konnte. Das hat den Morgen erträglicher gemacht. Im Großraum ist die Idiotendichte höher. Es gibt immer jemanden, der seinen Koffer im Gang stehen lässt, sehr laut mit einem Geschäftspartner telefoniert. Jeckel hier nochmal wegen der Rohre. Oder gerade heute Lust auf Mett, Fisch und Zwiebeln hat. Oder ein Kind isst. Also nicht isst, also ein... Kinderessen ist, glaube ich, nicht so laut, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Überhaupt ist jede Ansammlung von Leuten für mich kaum zu ertragen, vor allem wenn die Gemeinschaft ungewollt entsteht, auf dem Amt oder in einem Flugzeug. In der Zwangsgemeinschaft treten die unangenehmsten Seiten der Leute erst richtig hervor. Klar, wenn der Nervige alleine ist, dann kann er ja niemanden nerven. Der Laute ist ja nur laut für die anderen, nicht für sich. Ein Nazi in einem Keller ohne Internet ist nur ein Nazi in einem Keller. Und obwohl ich das weiß, denke ich oft, warum eigentlich immer ich? Immer komme ich in diese beschissenen Situationen. Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, um mich meiner Arbeit zu widmen, geht draußen auf dem Nachbargrundstück der Hausmeister mit dem Laubsauger auf die Jagd. Oder der Nachbar hämmert. Hämmern. Das passt doch gar nicht zum Spirit unserer Generation, dieser 15 Sekunden Aufmerksamkeits-Snapchat-Event-Einstellung. Warum tapezieren die Leute ihre Wohnung nicht einfach mit doppelseitigem Klebeband, werfen einfach alles an die Wand? Tesa-Powerstrips können doch heutzutage einen ganzen Elefanten halten. Das verspricht zumindest die Werbung. Und Werbung stimmt. Immer. Warum sollte jemand behaupten, sein Produkt wäre besser als alle anderen Produkte, wenn das gar nicht stimmen würde? Nee, das wäre Quatsch. Immer ich. Ich bin der, der immer dann im Zug sitzt, wenn er Verspätung hat. Wird sicherlich heute auch noch passieren. Andersherum fahren die Bahnen interessanterweise gerade dann pünktlich, wenn ich zu spät komme. Natürlich nur 30 Sekunden. Und natürlich nur deshalb, weil eine Oma im Kiosk ihren Wochenvorrat an Losen, Zeitungen, Zigaretten und Thrombosestrumpf-Sammelkarten mit 10-Cent-Münzen bezahlt hat. Wenn ich beim Bürgeramt eine Nummer ziehe, gehen 4 von 5 Mitarbeitern in die Mittagspause, egal zu welcher Uhrzeit. Ich bin das, was nach Bronze kommt, ein ewiger 4. Platz. Warum immer ich? Natürlich bin ich immer der, bei dem gerade die Cheeseburger alle geworden sind, auch wenn man das nicht sieht, der beim Tischtennis-Rundlauf immer nur noch die eine Kelle ohne Griff bekommt, mit der ich mich dann nicht wehren kann gegen den obligatorischen Typen am Tisch, der die ganze Zeit schmettert, als gäbe es keinen Morgen, und das Rauswerfen eines Gegners immer kommentiert mit "That's the game." Und natürlich verliebte ich mich am Anfang des Studiums nur in Mädchen, die entweder vergeben waren oder Borderline hatten oder meine Anmachversuche einfach nicht mitbekamen. Zugegeben, die waren subtil. Hier meine Top 3 Anmachversuche. Drittens, zuhören. Zu Hause auf ein Mädchen warten, das nicht weiß, wer ich bin. Teil 2. Oder 1, das Mädchen beim Tischtennis-Rundlauf raushauen und dabei rufen, "That's the game, siehst du, was passiert? That's the game." Die Welt des Schmerzes. Dass es sich dabei um eine witzig-ironische Filmreferenz handelte, konnte die jeweilige Frau in diesem Moment nicht begreifen, da sie damit beschäftigt war, den Tischtennisball wieder hochzuwürgen. Das alles denke ich im Zug sitzend mir gegenüber Meister Lampe. Ich warte darauf, dass er noch eine Möhre auspackt. Verdammte Kacke, wie lange kann ein Mensch denn an so einem Stück kauen? Wozu haben wir denn den Schluckreflex? Sicherlich doch dafür, dass wir schlucken, du Facker. Will ich ihm sagen, aber er kann ja nichts für meine Launen. Obwohl doch, er muss sterben oder zumindest dieses Abteil verlassen. Man muss doch auf gemeine Gedanken kommen, wenn es einem die Leute immer so schwer machen. Und er kaut immer noch. Ich kann mich nahezu in seinen Kiefer hineinversetzen. Ich bin der Kiefer, oh wie ich kaue. Nie hat ein anderer besser gekaut als ich. Hey, wie ich kaue. Und tatsächlich, da ist sie, die zweite Möhre, die er sich schön aufgehoben hat. Für einen Nachmittag zu zweit, nur er und ich im Sechserabteil. Sicher, ich steigere mich rein. Wenn man mit seinen Gedanken zu lange allein gelassen wird und sich nicht äußert, wird man eben sonderbar. Aber zumindest kommentiere ich nicht im Internet oder zünde Flüchtlingsheime an. Ich will gar nichts, nur dass der Typ aufhört. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Hund bellt oder der Wind heult. Aber wenn Menschen Geräusche machen, dann zieht sich in mir alles zusammen. Am schlimmsten sind dabei die Geräusche, die der Kopf verursacht. In erster Linie Krankheitsgeräusche, Husten, Schniefen, Niesen, dann Kauen, Schreien, Gähnen. Wenn ich irgendwann die Macht übernommen haben werde, was hoffentlich noch passiert, bevor ich völlig durchdrehe, würde es erkälteten Leuten nicht mehr gestattet sein, ihre Wohnung zu verlassen. Ich schließe mich da gerne ein, also in meine Wohnung, denn ich hasse mich selbst ebenso, wenn es aus mir schlotzt und schmattert. Des Weiteren wird es, wenn ich König bin, König Julius der Zarte, eine Regelung über den Härtegrad von Speisen in öffentlichen Räumen geben, ebenso eine Geruchsprüfung. Vorbei die Zeit des Zwiebacks und des Döners. Zieh von dannen Golden Delicious und willkommen Joghurt. Allerdings nicht Trinkjoghurt, da muss man aufpassen. Es gibt nämlich auch genügend Leute, die unfassbar laut schlucken. Allen voran meine Mutter. Wie zum Hohn klemmt mein Gegenüber die Möhre zwischen die Backenzähne und bricht auf diese Weise einen großen Brocken ab. Ich bin ja kein brutaler Typ, aber ich stelle mir vor, wie ich ihm diesen Brocken einfach so aus der Kalten ins Auge ramme, ohne Vorwarnung. Aber ich bin zu rücksichtsvoll. Ich wechsle beim Rauchen die Straßenseite, wenn mir ein Kind entgegenkommt. Ich halte anderen die Tür auf mit 2 Kisten Wasser in den Händen. Ich lasse zu Hause den Kater auf dem bequemen Stuhl sitzen. Was tust du, Möhrenmann? Dabei guckt er so unschuldig. Wie geht das? Wie kann das nur so sein, Angelface? Das alles versuche ich ihm durch Anschauen und das hier aggressiv in die Tastatur tippen zu sagen. Ich hasse ihn. Na, was heißt Hass? Ich bin ja nur ein bisschen aufbrausend. Wenn er bald aufhört, da ist die dritte Möhre. In jedem Menschen steckt ein Arschloch. Ich komme aus Dresden, ich muss es wissen. Zu freundlich. Die nächsten Minuten schweige ich wütend in mich hinein. Achso, das muss man dazu sagen, es ist jetzt kein Kurzgeschichtenband, sondern es ist am ehesten so eine Art Novelle, also noch kein Roman, dafür ist es nicht lang genug. Und es gibt auch jetzt keine Kapitel oder so. Es gibt auch keinen Index hinten drin, wo man gucken kann, okay, auf welcher Seite hast der jetzt Taxifahrer, wo hast der Studenten. Es passiert einfach im Fluss. So, ja. Die nächsten Minuten schweige ich wütend in mich hinein. Der Möhrenmann starrt nach draußen. Also ein bisschen später in der Geschichte, da hat er mittlerweile auch noch Graubrot und Kohlrabi ausgepackt. Sein Pullover ist mit Graubrotkrümeln gesprenkelt. Kurz vor der Ankunft unseres Zuges verlasse ich das Abteil, ohne mich zu verabschieden. Was soll man auch sagen? Ich hasse sie! Genau genommen hat zwischen uns ja keine wirkliche Kommunikation stattgefunden oder nur eine einseitige. Er hat gekaut, ich habe gehasst. Nur, dass er von meinem Hass nichts mitbekommen hat. Und da wir beide bei seinem Zustieg auch keine Anstalten machten, einander zu begrüßen, fehlt uns auch nichts. Wo kein Anfang, da kein Ende. So unspektakulär zieht das Leben an einem vorbei. Was das überhaupt mit dem Grüßen oder Verabschieden soll, habe ich nie verstanden. Wann ist es adäquat? Wer grüßt wen? Wer grüßt zuerst? Wann muss man reagieren? Wann sollte man es vermeiden? Wenn ich zum Beispiel eine mir nur sehr flüchtig vertraute Person schon von Weitem sehe, aber weder ihren Namen noch unseren gemeinsamen Status kenne, ist es mir dann erlaubt, mich hinter einem viel zu kleinen Aufsteller mit der Aufschrift "Gemischtes Hack heute 2,99" zu verbergen? Oder muss ich gar ein Ritual initiieren? Ich habe keine Angst davor, mich falsch zu verhalten. Ich verstehe die Regeln nur nicht. Im Wartezimmer eines Amtes oder Zahnarztes ist es offenbar gang und gäbe, ein verschämtes "Hallo" in die Runde zu murmeln. Oder eben im Zug. Warum aber passiert dasselbe nicht zum Beispiel in der Straßenbahn? Grund für Grüßen ist ja entweder Höflichkeit oder die Annahme, dass man mit den Betreffenden eine Weile Zeit verbringt, womöglich Freud und Leid teilt. Im Amt allemal, auch beim Zahnarzt. Aber auf die Straßenbahn trifft das doch auch zu. Was nun, wenn sie stehen bliebe? Türen zu, 2 Stunden lähmendes Warten und man hätte sich nicht vorgestellt. Schrecklich. Ich bin dafür, dass ich in der Tram ab jetzt alle immer begrüßen mit einem freundlichen Schienen guten Tag. Die zweite Frage, die ich mir stelle, was ist eine adäquate Form der Begrüßung? Hallo, guten Tag, was geht? In Hamburg sagt man Moin, in Sachsen sagt man Maul, keine Ahnung. Ja. Als ich mal in Italien war, saß ich nach anstrengendem Aufstieg in ein kleines Bergdörfchen dort auf der Piazza und entspannte im Kreise meiner dünnen und weitaus weniger schwitzenden Freunde, als plötzlich ein Herr in Motorradkluft an uns vorbeilief und uns ein deftiges "Grüß Gott" zurief. Das fand ich doch recht unverschämt. Nicht, dass ich aussehe wie ein klassischer Italiener, aber gleich anzunehmen, ich sei Deutscher und gläubig, fand ich übertrieben. Als könnte der Typ nicht, wenn er unterwegs ist, mit ein wenig Beobachtung die Begrüßungsbräuche der Einheimischen annehmen und sich zu Hause dann wieder darüber aufregen, dass sich die Fremden nicht integrieren. Ich antwortete: "Buongiorno, Alter. Knocchi und Espresso gibt's da vorne." Wonach er verstört wegstapfte zurück in seine traurige Gegenwart. Die Kraft der Gemeinsamkeit hat mich schon immer verstört. Der Fakt, dass ich eine bestimmte Tätigkeit ausführe oder in einem bestimmten Land geboren wurde, erzeugt in mir kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Zumal das Gefühl sich ja nicht auf alle Bereiche des Lebens ausweitet. Wenn sich Porsche-Fahrer grüßen zum Beispiel, sie können doch einfach gleich sagen: "Geil, sind wir beide reich." Oder Jogger, die Porsche-Fahrer unter den Fußgängern. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Jogger, so sich ihre Wege kreuzen, einander grüßen. Ich habe das nie verstanden. Im normalen Leben oder im Straßenverkehr würden sie sich ja hassen, außer sie fahren Porsche. Aber im Park, wenn das Licht der Abendsonne so friedlich strahlt, ist man nett zueinander. "Oh, du joggst, so wie auch ich jogge", schwingt im Subtext mit. Oder auch: "Was sind wir für geile Leute? Arschlöcher." Noch schlimmer sind nur Wanderer. Die laufen noch nicht mal schnell. Begegnen sie einfach zufällig am selben Ort, da gehört doch nichts dazu. Ich laufe auch nicht, bevor ich mich anstelle, einmal die komplette Kassenschlange entlang und gebe jedem vor mir freundlich die Hand. Nein, ich hasse die, weil die vor mir stehen. Oder was ist mit Kindern? Geben die sich High Five, weil sie geboren wurden? Nein, weil das jeder könnte. Ich kenne niemanden, der nicht geboren wurde. Das steht hier tatsächlich. Oder was ist im Internet, bei den Hasskommentaren? Die werden doch auch abgegeben, ohne dass man sich zuerst begrüßt. Ich habe das zumindest selten gelesen. "Wunderschönen guten Tag. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er oder sie von 2 ausgehungerten Rottweilern zu Tode gebumst wird, ihr linksgrün versifften Kacksäue. Macht's gut, ihr Lieben." Gibt's nicht. Oder umgekehrt, warum verhalten sich Jogger nicht wie im Internet, laufen aneinander vorbei und rufen: "Ich bumst deiner Mutter ein drittes Auge, du Hurenmann." Nice Schuhe, by the way. Ich hasse Sachen, die alle können und auf die sie sich etwas einbilden. Genauso wie ich alle anderen Jogger hasse, weil sie viel besser und frischer aussehen als ich. Und dabei jogge ich nicht mal. Wenn das Thermometer mehr als 17 Grad anzeigt, sitze ich in Unterhosen auf meinem Balkon und bin alleine von meiner Existenz komplett durchgeschwitzt. Andererseits, wenn ich joggen würde, woher wollten denn die anderen Jogger wissen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.